Verrückt, es gibt ja so Projekte wie zum Beispiel Oper in die Schule von dem bekannten Tenor William Cochran initiiert, wird inzwischen auch vom Land Hessen unterstützt. Das ist eins von vielen Projekten, die ja in die Richtung zu weisen scheinen, dass Musik eine ganz stark identitätsstiftende Wirkung hat, auch bei Kindern. Können Sie das unterstützen, belegen?
Ja, also noch vor 2 Tagen hat Innenminister Otto Schily gesagt in Berlin, dass wer Musikschulen schließt, die innere Sicherheit des Landes gefährdet. Und ich fand diesen Spruch sehr interessant, weil die Musik als gesellschaftlich zusammenschweißendes Ereignis, wie wir eben auch in dem Filmbeitrag gesehen haben, ist ein ganz wesentliches Merkmal ihrer. Und deswegen, es hat sich immer mehr eingebürgert, dass es jetzt Musikklassen gibt in den Schulen. Das ist in den Gymnasialzweigen sehr häufig der Fall. In der Realschule wird es schon weniger. In den Hauptschulen ist das Angebot recht dünn und dürftig. Und da besteht durchaus Handlungsbedarf. Deswegen haben wir vom Orchester des Staatstheaters Mainz zum Beispiel auch eine Initiative. Wir fahren über Land mit Projekten und bringen die Musik dann zu den Schülern.
Haben Sie denn das Gefühl, dass das Musik wirklich sozusagen das Denken orientiert oder auch das Fühlen sortiert?
Also Musik bringt Ordnung in das Chaos hinein. Ich bin davon ganz überzeugt, ich bin sicher, Sie können das bestätigen, dass einfach diese neuronalen Verbindungen dadurch entstehen im Gehirn und dass etwas sortiert und organisiert wird, was sonst vielleicht brach liegen würde.
Aber ich brauche da gar keine neuronalen Verbindungen, das weiß man ja einfach, das weiß jeder, das hat Schiller schon gesagt, das ist einfach, Musik hat einen guten Effekt. Platon hat das schon gesagt.
Der hat davor gewarnt,
zu viel Musik zu machen, hat aber auch gesagt, dürfen auch nicht zu viel Sport machen, die Jungs. Die müssen ein bisschen Musik machen und ein bisschen Sport, weil sonst waren sie zu weich oder zu verrot. Das heißt, der hat das schon ein bisschen im Verhältnis gesehen.
Gibt es denn Musik, die verblödet?
Es gibt Musik, die aggressiv macht. Dazu gibt es Untersuchungen. Wenn der Text entsprechend wirklich ganz aggressiv ist und man hört das eine Weile, neigt man hinterher verstärkt zur Aggressivität. Das ist sogar experimentell nachgewiesen.
Bei Techno glaube ich auch.
Ohne was gegen Techno sagen zu wollen. Aber dieses Gangster-Rap zum Beispiel, das macht unglaublich aggressiv, wenn man das hört. Also, Aber dieses Streben von der Dissonanz zur Harmonie, Bruno Walter hat es auch gesagt, das macht bessere Menschen aus uns. Und ich würde dem sogar beipflichten, dass also dieses sich auflösen in eine Harmonie oder eine bessere Welt. Das ist, wonach das Gehirn ja auch sucht. Ja.
Und eine Sache noch. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wenn jetzt die Gymnasien mehr Musik machen, dass sie auch wirklich, das muss ich einfach loswerden, dass sie Musik machen. Denn das ganz Schlimme, wenn dann, da wird Musik verstärkt gemacht und dann wird irgendwie gepaukt. Also irgendwelche Geburtsdaten von Musikern oder so oder Stilrichtungen. Es wird nicht Musik gemacht. Und ich glaube, das Wichtige an Musik ist, dass man es macht und nicht, dass man darüber redet. Und das halte ich, also das muss in den Schulen auch passieren.
Herr Rien, bessere Menschen. Sie haben sich ja unlängst mit George Steiner unterhalten. Und der hat gesagt, in der Musik ist eigentlich etwas sehr Bedrohliches, weil die Musik auf eine Phase unserer Entwicklung zurückgeht, die vor der Sprache noch liegt. Also sie ist weder gut noch böse, noch richtig oder falsch.
Die ist es gibt ja von dem Theoretiker oder Philosophen Boetius, der eigentlich so ein Missing Link zwischen der antiken und der späteren Musikphilosophie ist, den Ausspruch, dass Musik immer einen Zweiweg ermöglicht oder setzt, ins Gute und ins Böse. Jede Musik kann dahin gehen und kann dorthin gehen.
Also anders als Bruno Walter.
Ja, Bruno Walter kommt aus einer ganz romantischen Erziehung und dann hat natürlich eine ganz andere Vorstellung von Musik als ein antiker Philosoph oder als ich. Nicht?
Das ist, ja, aber jetzt sehen Sie antike, doch mal, wo die Musik hingegangen ist.
Der antike Philosoph und ich sind uns da viel näher. Ich verehre Bruno Walter, aber das in dem Fall ist unser Denken viel näher. Bitte.
Aber mit dem Ende der Tonalität stehen wir tatsächlich vor einer Grenze und wissen nicht genau, wo es hingeht.
Also ich weiß schon, was ich mache und ich stehe auch nicht vom Ende der Tonalität. Ich mache, was ich will. Nicht? Das, der Willen des Menschen und die Imagination des künstlerisch tätigen Menschen in der Musik ist ja nicht begrenzt durch journalistische Maßgaben. Wir stehen am Ende der Tonalität. Wieso? Das haben zum Beispiel vor 30 Jahren auch alle gesagt. Ich habe trotzdem, wenn ich wollte, ein tonales Stück komponiert. Weil letztlich die eigene Freiheit, die das offensichtlich beherbergt, was hier auf dem Tisch in Stücken liegt, nämlich das Gehirn als Ort der Freiheit, hier ist ein Teil jener Freiheit, lässt sich ja nicht von irgendwelchen Maßgaben bestimmen, auch wenn Bruno Walter sie äußert. Nicht?
Aber Herr Riem, lassen Sie mich Ihnen widersprechen, weil ich habe Ihre Musik aufgeführt. Ja. Da ist eine Ordnung drin. Das werden Sie nicht bestreiten.
Jetzt sage ich was ganz Provokantes. Es gibt überhaupt keine Musik, in der keine Ordnung wäre. Es gibt, das ist eine Aufgabe, die ich manchmal meinen Schülern stelle, macht mal ein Stück, was völlig ungeordnet ist. Es gelingt nicht. Weil der Mensch kann nur in seiner Art Dinge hervorbringen, die seine Geordnetheit in irgendeiner Weise reflektieren.
Das ist das, was Herr Spitzer meinte mit dem Gehirn, was eigentlich immer Sinn sucht und beziehungsweise Sinn produziert.
Es sucht nicht Sinn, es oktroyiert uns Sinn. Ne?
Ja, es hat selbst gewisse Strukturmerkmale. Also wenn wir jetzt zum Beispiel versuchen würden, unverbundene Wörter hervorzubringen, wir würden sofort Wörter sagen, die was miteinander zu tun haben.
Ja? Natürlich.
Das geht einfach nicht, genauso wie man nicht Zufallszahlen hervorbringen kann. Die haben dann sofort ein System. Wir haben ein Riesenproblem, Zufälle hervorzubringen. Das schaffen wir eigentlich gar nicht.
Und es lässt sich nichts Chaotisches im eigentlichen Sinne herstellen, weil wir durch dieses Organ geregelt werden. Und dieses Organ ist letztlich unsere Ordnungssubstanz, auch indem wir es erforschen. Denn wir erforschen das Organ ja mittels seiner selbst. Wir erforschen das Hirn mittels genau dieses Gerätes, mit dem wir dann rausfinden wollen, was es ist.
Ne? Ja, das ist aber okay.
Ja, natürlich ist es okay, aber es zeigt doch, dass da die Grenze auch ist der Erkenntnisfähigkeit. Denn wenn wir das Gerät erforschen mittels des Geräts, dann ist ja ein selbstreferenzielles System irgendwo doch gegeben.
Och, man, die Firma Cray sagt, wir haben die Cray-Computer mit Macintosh entwickelt und umgekehrt benutzen Apple Crays, um ihre Macs zu entwickeln. Also das ist auch, aber da kommen auch gute Computer bei raus. Insofern
funktioniert. Zurück zur Musik. Gibt es denn identitätsstiftende Strategien, die Musik hat? Also wenn Musik sozusagen ständig und Sinn aufoktroyiert, kann man das denn unterscheiden? Kann man sagen,
ist benutzbar. Sie ist benutzbar von jeder Gruppe. Jede Gruppe kann in irgendeiner Weise sich unter ein musikalisches Idiom identifizieren. Ja, gestiftet versammeln. Sie versammelt sich und hat eine akustische Duftmarke. Nicht?
Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen und sagen, wir suchen uns diese Identität in der Musik. Mhm. Gerade Jugendliche zum Beispiel, wo wir wissen, im Gehirn geht es da total unkontrolliert zu und die Hormone steuern das so, dass man die Emotionen nicht mehr auseinanderhalten kann. Sie wissen da mehr drüber als ich. Aber ich habe zwei jugendliche Kinder und deswegen weiß ich, die wissen nicht, ob sie glücklich sind oder traurig. Aber sie suchen sich in der Musik ihre Emotionen raus und wissen das dann auch entsprechend zu transportieren. Sie fühlen sich hinterher besser. Ja.
Sind denn diese Emotionen in der Musik drin? Mhm. Oder sind sie nicht in dem, der vor sie hintritt und sie aus ihnen herauszieht? Denn ich sage immer, wenn in einer Reihe 100 Leute sitzen im Konzert, dann haben wir 100 Formen, das Gleiche zu hören. Aber immer anders, immer anders.
Und trotzdem gibt es eine Sprache der Musik.
Es gibt eine Sprache, aber genau wie es ja, wenn etwas gesagt wird, auch nicht klar ist, dass alle gleichgeschaltet sofort reagieren. Mhm. So ist es bei Musik, die ja nonverbal und unbegrifflich und letztlich auch nicht in irgendeiner Weise bedeutend ist. Musik bedeutet ja nicht außerhalb ihrer selbst, ehe wir nicht hinzutreten und sagen, das bedeutet das und das bedeutet das.
Wobei da ja die Leipziger Forscher, das haben wir ja eben im Film gesehen, rausgefunden haben.
Wir wissen es noch nicht. Entschuldigung.
Dass Musik immer assoziiert wird mit bestimmten semantischen, also inhaltlichen Bestimmungen.
Also ich denke mir, bei der Musik geht es vielleicht, man kann ja sagen, wir müssen die Wörter, die Wortklänge, die müssen wir auch mit den Dingen zusammenstuhlen. Mhm. Das Ding heißt Stuhl oder Chair, das haben wir festgelegt. Ja? Aber in der Musik geht es ein Stück tiefer, weil die eben, wir haben es vorhin gehabt, körperlich bedingt ist ein bisschen. Ja? Deswegen, wenn zum Beispiel eine Melodie abwärts geht, dann heißt es, jetzt ist mal fertig. Und das ist deswegen so, weil, ja, wenn der Luftsack mal eben weniger Luft enthält, dann kommt weniger Druck. Und wenn weniger Druck ist, gehen die Stimmbänder nicht so schnell und dann geht der Ton abwärts. Deswegen gehen alle Wiegenlieder abwärts. Warum? Weil damit die Mutter dem Kind klar macht, hör mal zu, jetzt ist Schluss, jetzt schlaf mal. Und dieses, jetzt ist Schluss, alle Sprachen, also wenn's abwärts geht, ja, dann hört der Satz auf und so. Das ist universell.
Dass dieses Abwärtsgehen aber dann besetzt wird mit Trauer, mit Verlust,
klar,
mit etc., das kann man durch die Geschichte verfolgen. Das ist ja fast eine Art Figurenlehre, die ja auch in dem Film vorhin deutlich zu sehen war. Immer diese Zuordnung. Das war fast wie eine barocke Figurenlehre. Wenn es so macht, dann bedeutet es das. Und wenn es so macht, bedeutet es das. dass dieses so ist, ich habe damals, als ich beim Egebrecht-Vorlesungen gehört habe, da hat er mal von Forschungen berichtet, da wurde der langsame Satz aus der Eroica von Beethoven, die ein Trauermarsch ist, in Afrika vor Eingeborenen gespielt und die empfanden das als das Lustigste, was sie je gehört haben. Ja, solch, das war, es gab auch damals also schon Experimente dieser Art, nicht?
Aber trotzdem glaube ich nicht, dass es völlig beliebig ist. Ich glaube, dass da Sinnstrukturen drin...
Der durch den kulturellen Zusammenhang kommt, in dem diese Sinnstrukturen errichtet werden.
Ich glaube umgekehrt, dass die Kultur überformt, was da sozusagen schon ja, physikalisch und neurobiologisch da ist. Und mein Punkt wäre, dadurch ist Musik durchaus schon ein bisschen begrenzt in dem, also was heißt begrenzt? Sie ist unbegrenzt und wird sich auch immer weiterentwickeln, aber sie ist nicht völlig beliebig. Das ist mein Punkt.
Woher
nicht
denn diese beliebig. Angst zieht? Natürlich.
Überhaupt keine, Angst.
Nein, ich sag nur, warum unsere Angst vor Beliebigkeit? Ich frage mich das selber. Ich denke auch nicht, dass sie beliebig wäre. Ich denke nur, dass sie als Angebot alles beinhaltet. Dass sie als Phänomen alles in sich trägt. Aber eben nicht nur das Gute, auch das, in Anführungszeichen, Böse, das Schlechte. Aber jetzt, wie das genau trennen, das kann man eben nicht so sagen, dass auf der Seite des Hirns, da ist dann nur das Böse und auf der Seite, das
haben Sie auch nicht. Mit Musik ist wie mit allem, es hängt davon ab, was man daraus macht. Das ist klar, Sie können Marschmusik machen, Sie können Wiegenlieder machen. Aber dennoch liegt, wenn Sie Marschmusik machen, dann liegt schon fest, wie schnell die etwa ist, weil so schnell laufen die Leute halt nun mal. Das heißt, das Tempo liegt ein bisschen fest, beim Wiegenlied genauso. Das heißt, wenn die Musik dann auch bestimmte Funktionen hat, dann liegen auch wieder bestimmte Dinge zumindest einigermaßen fest. Es gibt immer Spielräume, ein bisschen ist dann wieder...
Also wir reden jetzt über sozusagen Natur. Wüchsige Formen von Musik, also nicht von Kunst.
Die Frage ist ja, ob das nicht fast alle sind und ob es nicht einen entscheidenden Unterschied gibt, den wir hier ständig mit thematisieren. Nämlich, wir sind geprägt ja stark durch Bilder, Fernsehen beispielsweise, also durch Optik. Während Musik ja eine andere Form von Weltaufschlüsselung bietet durch das Hören. Also es scheint ja so zu sein, als ob sich da zwei Sinne im Widerstreit befinden und es möglicherweise eine Hierarchie der Sinne gibt und eine Umorientierung dadurch, dass man viel Musik hört.
Ja, aber heute wird ja Musik fast nur noch mit Bildern gehört. Es wird ja
das lässt mein CD-Player gar nicht zu, dass ich Musik mit Bildern höre.
Die Musik wird ja vor allem mit Bildern geflutet. Das fing ja schon im vorletzten Jahrhundert an durch die Konzertführerhermeneutik, wo alles, was erklanglich geschieht, mit einem Bild besetzt wurde.
Alpensymphonie.
Ja gut, die wurde so komponiert. Das ist wieder ein künstlerischer Trick, nicht? Dass ein Stück so komponiert wird, als wäre es so. Trotzdem ist es ein fantastisches Stück, auch absolute Musik. Aber das ist jetzt nicht unser Thema. Der Bildbesatz von Musik, das Fluten der Musik mit Bildern, das scheint mir eine ganz zeittypische, mit langer Geschichte, zeittypische Erscheinung zu sein, die letztlich davon absieht, dass gehört wird, ohne dass ein Bild geschieht in uns.
Das möchte ich kurz noch vom Neurowissenschaftler hören. Gibt es da Erkenntnisse darüber, wie Hören und Sehen miteinander korreliert werden?
Ja, also es ist so, dass wir ganz die Dinge auch anders sehen, wenn wir was anders hören. Also ein schönes Beispiel. Sie sehen zwei Scheiben auf einem Bildschirm, die laufen so. Und wenn die sich berühren, plopp hören, dann laufen die plötzlich nicht mehr so, dann laufen die so. Also die sehen dann, dass die sich irgendwie abstoßen und wieder so gehen. Ja. Ja. Und man hat man kann solche Experimente mit Babys machen. Die hockt man vor einen Bildschirm und guckt dann, wie lange gucken die zu, wie lange sind die aufmerksam und so. Und da kommt halt raus, dass die Babys so mit einem halben Jahr auch schon länger darauf achten, wenn es zueinander passt. Also das Plopp muss auch auf 100 Millisekunden genau zur rechten Zeit kommen, sonst passt es nicht. Und dann macht es auch nicht diesen Bounce-Effekt, ja, sondern dann macht es einfach, dann laufen die Dinge halt wieder so rum. Das ist ganz wichtig. Oder nehmen Sie was anderes. Stellen Sie sich eine Form vor, die so ein bisschen rund ist. Ich könnte jetzt, wenn ich eine Tafel hätte, würde ich so etwas Rundes hinmalen. Oder ich male so etwas Eckiges hin. Und dann sage ich, das eine Ding heißt Bubu und das andere Kiki. Wartet mal, wer heißt von den beiden Frauen Bubu, wer heißt Kiki? Überall auf der Welt heißt das runde Ding Bubu und das eckige heißt Kiki.
Passt zum nächsten. Im letzten Jahr veröffentlichten nämlich das Journal of Neuroscience einen Bericht, demzufolge wir in den unterschiedlichsten Sprachen, also Deutsch, Englisch, Mandarin, völlig egal, bevorzugt Töne der chromatischen Tonleiter benutzen. Und nicht nur das, quer durch alle Kulturen werden bestimmte Tonhöhen lauter ausgesprochen als andere. Am lautesten die, die exakt eben diesen chromatischen Tonleitern entsprechen. Das am häufigsten in der Sprache verwendete Intervall, mich hat das erstaunt, ist die Oktave. Platz 2, die Quinte, und die als oft ja disharmonisch empfundene Sekunde kommt so gut wie überhaupt nicht in der Sprache vor. Wenn Musik also so etwas wie eine Sprache wäre, und Komponisten wie Arnold Schönberg, aber auch andere haben das ja nahegelegt, was für eine Sprache entwickelt sich dann in der heutigen Musik? Oder wie wiederholt sie sich nur gemäß der Hegelschen These vom Ende der Kunst? Aber immerhin wurde ja nach Hegel heftig weiter experimentiert. Die moderne Musik versuchte beispielsweise die Begrenzung der Intervalle zu überschreiten. Man erzeugte elektronisch Viertel-Achteltöne, veränderte die Tonquelle im Raum,
die es längst gab,
also zum Beispiel in der arabischen Musik.
In alten Kulturen ohne das Zutun von elektronischen Beiwerk existieren.
Man hat Rhythmen übereinander gelegt, spielte mit allen möglichen Parametern, die zur Musik gehören. Und Manfred Czajko hat mit dem Komponisten, das sehen Sie jetzt gleich, Heiner Goebbels, über die Zukunft der Musik gesprochen. In Zürich hat gerade sein von der Kritik gelobtes Stück Era Ritja Ritjaka Premiere.